Und ich höre euch jetzt in der Theorie schon schreien, du hast es doch für einen PC, warum updatest du nicht einfach und kaufst dir das DLC da?
Es ist ja jetzt mittlerweile schon ein ganzes Stück her, dass wir unsere Hype Games Part 1 gemacht haben. Und wir hatten eigentlich gesagt, dass es nicht lange dauern wird, bis wir den zweiten Part machen. Gut, dass für viele ein sehr, sehr dehnbarer Begriff ist mit nicht lange dauern. Bei uns hat das jetzt knappe 10 Monate gedauert. Aber hier ist der Part endlich. Unsere Hype Games Part 2. Einige Spiele sind mittlerweile schon erschienen. Andere warten wir noch quasi drauf. Eins erscheint in Kürze. Und falls ihr die letzte Folge verfolgt habt, diesmal läuft es alles ein bisschen anders. Dementsprechend aber erstmal Moin Pelzi.
Hi, und ich bin dann gespannt, auf welchen Effekt du dich dann letztendlich committed hast, um das jetzt hier einzubauen. Aber wie ihr jetzt gerade seht, je nachdem in welche Richtung ich jetzt gucke, ich weiß nicht genau, wo ich sein werde, rechts oder links, wir sitzen jetzt nebeneinander für diese Folge und das wird auch die gesamte Folge so bleiben. Wie gesagt, wer die letzte Folge nicht verfolgt hat, wir haben da ein bisschen drüber nachgedacht, wie wir in Zukunft mit diesem ganzen Projekt verfahren. Und das heißt auch nicht, dass wir jetzt dauerhaft Podcast-Folgen so produzieren werden, wie sie jetzt in diesem Moment ist. Das ist abhängig von eurem Feedback. Das würde ich direkt mal hier am Anfang stehen lassen. Wenn ihr sagt, vorher war besser, dann machen wir wieder wie vorher. Wenn ihr sagt, so ist besser, dann machen wir wieder wie es oder machen wir weiter, wie es jetzt ist. Denn was wir uns davon versprechen, ist einerseits, wir haben keinen Closed Mic mehr. Was das bedeutet ist, wenn wir vorher irgendwie, keine Ahnung, wir hatten einen Lachanfall oder jemand musste irgendwie im Hintergrund irgendwas machen, hat er sich immer gemutet. Was dazu geführt hat, dass wir letztendlich dann so Talk-Segmente hatten von so 5 Minuten, wo eine Person gesprochen hat, ununterbrochen, und dann die andere Person wieder zu Wort kam. Und dieses Ping-Pong, das wollen wir jetzt so ein bisschen minimieren. Dadurch, dass wir jetzt Open Mic haben, wird man die Einrufe des anderen hören, man wird das Lachen des anderen hören, man wird eventuell Gekrümpel hier im Hintergrund hören, wenn ich meine Wasserflasche nehme, dann wird man das mitbekommen.
Entsprechend, und ich kann einfach dazwischen reden oder umgekehrt.
Genau. Ja, genau, man kann mir einfach ins Wort fallen. Entsprechend werden wir sehen, wie das Ganze hier läuft, wie das Ganze wird. Ich weiß noch nicht, ob ich so großer Fan davon bin, weil tendenziell, weiß ich nicht, ich habe mich so ein bisschen gesträubt gegen das Ganze. Aber wir werden schauen, wie es bei euch ankommt, denn das ist letztendlich das, worauf es ankommt. Wenn ihr sagt, so ist besser, ihr wollt die ganze Zeit sehen, was die beiden Vollidioten da die ganze Zeit machen, dann sei es euch gegönnt. Dann machen wir das in diesen nächsten Formaten dann so. Aber ja, worum soll es heute gehen? Spike hat es gerade schon ein bisschen angeschnitten. Es geht um unsere Lieblingsgames, beziehungsweise um unsere Hype-Games. Lieblingsgames können wir noch nicht sagen, denn wir haben sie noch nicht alle gespielt. Aber es geht um die Hype-Games aus 23. Und unter anderem sind da jetzt, wie gesagt, schon ein paar Sachen erschienen. Und ein ganz besonderes Game, was ihr dann eventuell schon habt, wenn diese Folge rauskommt, was wir heute noch diskutieren werden, ist eines, worauf ich mich sehr doll freue. Und wer jetzt so ein bisschen den Release-Kalender verfolgt und weiß, welche Spiele ich spiele, der weiß genau schon, welches Game das sein wird. Aber über diese Spiele werden wir heute reden. Wir werden insgesamt, also mindestens über 4 Spiele sprechen. Und wenn dann noch Zeit ist, vielleicht noch so ein bisschen auf die anderen eingehen, die wir noch auf der Liste haben. Aber wie gesagt, für die gibt es noch keinen definierten Release-Termin. Vielleicht kommen die auch gar nicht 23 raus. Entsprechend ist das in der Hype-List für 23 dann auch ein bisschen fehl am Platz. Aber wie gesagt, 3 sind schon draußen, über die wir noch sprechen wollen. Und 1 wird dann am Freitag released werden. Wenn ihr dann die Folge quasi schaut, dann wisst ihr darüber schon Bescheid. Für uns ist es quasi jetzt noch in der Zukunft. Aber ich bin gespannt. Und ich weiß noch nicht, wie viel wir zu den einzelnen Games zu sagen haben. Aber zumindest über eine Sache kann ich mich beschweren. Und über eine Sache kann ich mich quasi nur unendlich hoch in die Luft hypen, wenn man das so sagen will. Denn ich habe so unglaublich Bock auf dieses Game. Holy fuck.
Ich muss hier noch was ändern, sehe ich gerade. Ich muss hier noch was ändern. Also, um das kurz zu erklären, wir nutzen im Hintergrund Asana. Das ist ein Tool, wo wir unsere Tasks organisieren und Gedönsdingse. Ich habe gerade für ein Spiel gerade noch mal was nachgeguckt. Und das kommt auch bald raus. Am 27. Alan Wake 2. 27.10. Okay. Also, hallo?
Okay, wollen wir dann die Liste einfach von hinten aufdröseln?
Ich vermute, das wäre, glaube ich, langsam das Beste, wenn ich so schaue. Ich trage das nur mal eben kurz ein. Wo ist es denn hier? Ich kann euch das natürlich nicht einblenden. Das würde jetzt wahrscheinlich mich komplett überfordern, das zu machen. Technik, die entgeistert. Hier, wo ist denn dieser dumme Punkt? Da ist dieser Punkt. So, da, jetzt haben wir es da stehen. Und jetzt muss ich es da nur noch löschen, weil sonst haben wir komplettes Durcheinander.
Yay, Durcheinander. So. Oh mein Gott, Stimme.
Ja, meine Stimme ist heute auch so ein bisschen angeschlagen. Aber dann würde ich sagen, gehen wir die Liste von irgendwann bis ist schon da. Das ist, glaube ich, das Einfachste.
Ne, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich auf die Sachen eingehen würde, die irgendwann rauskommen. Ich würde es tatsächlich jetzt eher so aufziehen, weil du es gerade schon genannt hast, Alan Wake 2, dass wir dann ein bisschen auf Alan Wake 2 eingehen und uns quasi ab dem Punkt so nach oben arbeiten, wenn das für dich okay ist. Und bei Alan Wake musst du dummerweise dann auch quasi den Lead taken, weil ich habe Alan Wake nie gespielt, auch nicht irgendwie diesen Spin-off, den es da gab. Ich habe das nur bei dir mal kurz ein bisschen im Stream gesehen und das war's. Mehr weiß ich über Alan Wake nicht. Entsprechend kann ich dazu nichts sagen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir darüber irgendwie gesprochen haben in der ersten Hype-Game-Folge, aber das ist mittlerweile, wie gesagt, fast 10 Monate her. Also erinnert sich da auch, glaube ich, keiner von dran, der die Folge gesehen hat. Also ist auch egal.
Also die Folge ist auch, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig zeige, weil ich wahrscheinlich auf der rechten Seite sitzen werde, da hier müsste jetzt irgendwie eventuell hoffentlich ein i auftauchen, was auf die erste Folge verlinkt. Aber ja, Alan Wake 2. Alan ist ja seit dem ersten Teil verschwunden. Und ich weiß noch nicht viel. Ich habe mir mit Absicht noch keine Trailer angeschaut. Ich gehe am liebsten immer non-biased in Sachen rein. Ich weiß einfach nur, dass es wieder im selben Örtchen spielt und dass man diesmal zwei Charaktere hat zum Spielen. Einmal eine Polizistin, die einen Fall untersucht. Und einmal Alan, der versucht, aus seinem dunklen Verlies wieder auszubrechen. Es soll mehr in Richtung Survival-Horror gehen, was ich so gesehen habe. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Alan Wake 1 war eher so Action-Mystery mit ganz, ganz leichten Horror-Elementen, wenn man die im Schatten gefangenen Wesen halt so betiteln möchte. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe jetzt noch nicht im Kopf, auf welchen Plattformen es kommt, aber ich denke mal, es wird auf allen Plattformen erscheinen. Passend habe ich hier eine neue Plattform auch stehen. Da freue ich mich sehr drüber, dass ich die demnächst einweihen kann. Mit auch einem Spiel, über das wir an einem späteren Zeitpunkt sprechen werden, wo Patsy mich schon zähneknirschend angeschaut hat vorhin. Aber was will man sagen, wir sind beide große Fans der Reihe. Und ich glaube, wenn Patsy das Spiel dann auch hat, ich muss ja auch noch warten, weil ich noch andere Spiele offen habe im Stream. Ich spiele die Sachen ja immer erst durch. Also werde ich wahrscheinlich auch noch 2 bis 3 Wochen warten muss und Patsy versucht nebenbei eine Fliege loszuwerden. Das ist ja das Wunderbare, das seht ihr jetzt alles. Lasst uns auf jeden Fall da Feedback Sätze sind schwer. lasst uns gerne Feedback dazu da. Also ich finde die Idee auf der einen Seite cool, weil wir uns halt jetzt frei ins Wort fallen können. Wie gesagt, Open Mic, das Einzige, wo wir halt uns muten, wenn wir halt wirklich husten. Also wir müssen jetzt dem anderen nicht die Ohren weghusten und euch auch nicht. Oder Nase putzen und solche Sachen. Aber sonst trinken, Geräusche, Flasche aufschrauben oder sonst irgendwas. Ist halt jetzt alles mit dabei. Ihr seht quasi alles. Es macht es uns einfacher. Ich weiß aber auch noch nicht, ob ich mich dann damit anfreunden kann. Ich glaube, es wird irgendwie so eine Mischung sein aus Feedback und Anfreunden. Im Grunde genommen finde ich die Idee cool, weil es ist mal was anderes. Es ist mal aus unserem Tenor raus. Auf der anderen Seite ist der Tenor ja quasi auch eine Routine. Und Routinen aufbrechen für mich ist halt auch so wieder so ein Ding. Aber ich würde sagen, Alan Wake sind wir durch. Bei dem nächsten Spiel kannst du definitiv ein bisschen mehr zu sagen. Ich habe den ersten Teil gespielt. Ich habe noch nicht mal das DLC spielen können. Ich werde es auf der besagten Plattform der PS5 werde ich es definitiv nachholen und mir das Spiel noch mal in der Remastered Edition holen. Da ist ja Miles Morales mit dabei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann werde ich wahrscheinlich so einen flüssigen Übergang irgendwann machen, dass ich dann erst den ersten Teil spiele, dann Miles Morales und dann in den Titel switche, über den wir jetzt reden.
Ja, und der Titel ist logischerweise Spider-Man 2. Und ich glaube, oder mein persönliches Empfinden ist es, Miles Morales einfach nur als DLC abzuhandeln, ist dem Titel quasi, es wird dem ungerecht. Denn ich habe Miles Morales jetzt quasi in Vorbereitung nochmal auf Teil 2 vor ein paar Tagen erst nochmal durchgespielt. Und das Game bockt so sehr. Es ist halt wirklich, es muss sich hinter seinem quasi Vorgänger, wenn man das so sehen will, oder seinem Hauptspiel, je nachdem, als was man es klassifiziert, muss es sich in keinster Weise verstecken. Die Zusätze, die Miles mit reinbringt, die eben seinem Charakter geschuldet sind, wie die Unsichtbarkeit oder den Elektrofähigkeiten, die bringen halt so eine neue Sache mit in das Gameplay mit rein. Es ist einfach super und man wird halt nie müde von diesem Schwingen. Dieses Schwingen, dieses durch die Stadt navigieren ist einfach genial. Und das ist so das Ding, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber ich habe diese Schnellreisefunktion, glaube ich, innerhalb dieser ganzen Spielstunden, die ich in all diesen Spielen habe, nie benutzt. Oder wenn dann nur, wenn das Spiel es von mir wollte, weil dieses Schwingen so viel Spaß macht, dieses durch die Stadt navigieren, dieses einfach in so einen random Encounter rein, Leute verprügeln und weiter weg von der Crime Scene, weiter schwingen bis zum nächsten Ziel. Es ist super, es ist einfach so fucking addicting. Und aber wenn sie das hinkriegen, dann haben sie schon gewonnen eigentlich.
Die Skits, die bei der Schnellreise gemacht werden, sind aber auch Gold wert, wenn er in der U-Bahn steht und angeklotzt wird. Das ist schon geil.
Okay, ja, aber wie gesagt, das Gameplay macht mir da mehr Spaß als eventuell irgendwie so ein Easter Egg oder so. Und da muss man halt auch sagen, mit Marvel Spider-Man 2 werden wir jetzt zum allerersten Mal beide spielen können. Wir werden Peter Parker kriegen und wir werden Miles Morales kriegen. Und scheinbar auch mit flüssigem Wechsel. Und wer die Trailer noch nicht gesehen hat, dann ist es jetzt ein kleiner leichter Spoiler. Aber Miles wird neue Venom-Fähigkeiten kriegen, weil die heißen bei ihm Venom-Fähigkeiten aus irgendeinem Grund, aber diese Elektro-Fähigkeiten, die er hat, die werden sich ein bisschen abwandeln. Das habe ich, als ich den ersten Trailer damals in der Keynote gesehen habe, habe ich schon ein bisschen so, was ist da los? Habe es ein bisschen angemerkt, weil seine Fähigkeiten in seinem eigenen Spiel, in Miles Morales, waren gelb und in dem neuen Titel sind sie blau. Und ich dachte erst, okay, vielleicht eine kreative Entscheidung oder so. Nein, scheinbar kriegt er wirklich irgendwie einen Upgrade, was seine Fähigkeiten angeht. Entsprechend bin ich gespannt. Und wir kriegen Peter Parker mit dem Symbionten-Suit und entsprechend Symbionten-Fähigkeiten. Und ich weiß nicht, wer von euch damals auf der PlayStation 2 oder 3, je nachdem, wer von euch Spider-Man 2 gespielt hat, also wirklich das Spiel zum Film quasi, wo man den Symbionten-Suit hatte, das hat schon so Bock gemacht. Und da hatten wir nicht mal coole Fähigkeiten. Er war einfach nur stärker, er hat mehr ausgehalten, aber diese Coolness des dunklen, des schwarzen Anzugs und das in Kombination mit wirklichen Symbiontenfähigkeiten, richtig geiler Scheiß. Und, was ich noch geil finde, und dann darfst du, wir kriegen jetzt bei beiden Helden kriegen wir quasi so Gleitfähigkeiten. Also die haben das aus diesen, ich weiß gar nicht, welcher Spider-Suit das Original hat oder welcher Spider-Person, wenn man so will, weil ich glaube, es ist eine Frau, die quasi unter dem Arm so ein Netz hat. Ich glaube, das ist sogar der Spectacular oder der Amazing oder so Spider-Man, der das auch hat. Aber auf jeden Fall so eine kleine Netzverbindung zwischen Körper, also zwischen Rumpf und Arm, womit die dann quasi nach dem Schwingen in der Luft anfangen können zu schweben und dann eben entsprechend irgendwie die durch die Häuserschluchten gleiten können. Und das werden beide haben. Das heißt, das Traversal wird nochmal wesentlich geiler, weil nicht nur das Schwingen geil ist und das Laufen und alles an diesem Spiel, was mit Fortbewegung zu tun hat, ist geil. Nein, wir kriegen auch noch quasi Fliegen mit dazu. Also excuse me. Dieses Spiel hat mich jetzt schon gewonnen, auch wenn die Story noch überhaupt nicht angefangen hat. Alleine Spiele, die so ein zwei- und dreidimensionales Moveset haben, sind einfach in meinem Herzen schon drin. Deswegen, ich bin richtig, richtig hyped auf dieses Game. Von allem, was ich bis jetzt gesehen habe, richtig Bock. Und wir kriegen eine fette Palette an Gegnern. Wir kriegen, was ist bis jetzt bestätigt? Wir kriegen Dr. Connors, wir kriegen Venom, wir kriegen Crave, wie heißt der? Der Hunter halt, der Typ, der alles jagen will. Das sind die drei, von denen ich weiß und bestimmt noch mehr. Also, sign me up. Ich habe richtig, richtig Bock auf dieses Game.
Ich hoffe ja tatsächlich, dass sie auch wahrscheinlich haben sie es gemacht, weil sie ja volle Rechte an der IP dafür haben, dass sie denselben Sprecher genommen haben für die deutsche, zumindest für die deutsche Synchro von Venom, weil der hat das im Deutschen so unglaublich gut gemacht. Dieses leicht Wahnsinnige, dann verspielt Kindliche, aber mit diesem überschwänglichen Hauch von ich hau alles kaputt. Das kommt halt so charismatisch geil rüber, wie sie es halt in den Filmen mit Venom dargestellt haben. Und ich hoffe auch, dass es dieses Zwist zeigt zwischen Peter und dem Symbionten, diese ganzen Probleme, die damit einhergehen, weil das ist ja nicht einfach so mit, cool, guck mal, ich habe einen neuen Suit, so fängt das an und dann ist das irgendwann hoppla, das ist ja gar nicht mehr so cool. Vor allem freue ich mich auf die neue Grafik, auf die neue Immersion beim Schwingen. Das sah auf der PS4 und der PS4 Pro halt schon richtig geil aus. Alleine, wie sie mit den Perspektiven gearbeitet haben und dem Effekt, wenn du durch diese Häuserschluchten quasi durchgestürzt bist, das wird ja mit der PS5 dann nochmal auf einen ganz anderen Level gehoben. Das wird richtig geil. Ich bin auf die Story bin ich unglaublich gespannt. Ich bin gespannt, wie sich der Free-Flow-Combat anfühlen wird, weil seit der Arkham-Spiele bin ich diesem Kampfstil, nenne ich es jetzt einfach mal, oder Videostil, absolut verfallen und ich finde es unglaublich schade, dass kaum Spiele das Ding übernehmen. Spider-Man ist da das perfekte Teil für. Und ich hoffe halt, dass er sich richtig gut anfühlen wird. Vielleicht noch mal einen Ticken besser als Spider-Man 1, obwohl das halt schon fast unschlagbar sich angefühlt hat, wie man halt wirklich durch die Gegnerhorden springen konnte. Ich finde es immer noch interessant, wenn man den Fakt mit einbezieht, dass Peter, wenn er gegen diese Bösewichte kämpft, im Grunde genommen nur mit 10-15% seiner eigenen Kraft kämpft. Alleine das schon im Hintergrund zu haben.
Umbringen würde, ja.
Ja. Also, ich habe ja auch die Comic-Reihe verfolgt, so ein bisschen. Und da gibt's ja auch, ich nenne es jetzt einfach mal The Spider-Man Who Kills. Und da hat es halt einen Zwischenfall gegeben. Ihr werdet die TikToks wahrscheinlich schon überall gesehen haben und irgendwas. Deswegen trotzdem aber Spoilerwarnung. Da pfeift Peter mal auf alles, weil man frisch halt Mary Jane und Tante May umgebracht hat. Und er weiß, wer es war. Es war Kingpin, ist dann einfach hin. Und Kingpin baut sich vor ihm auf, du kannst mir gar nichts, ja. Er gibt ihm eine Schelle und das war's. Also, ich sag mal so, eine platzende Melone. Genauer dürfte ich es, glaube ich, nicht eingehen, dann müssten wir unser Video wahrscheinlich selber sperren. Aber Spidey hat schon Kraft. Ich glaube, der könnte es sogar mit Superman aufnehmen.
Du musst dir halt überlegen, Spider-Man ist in der Lage, fliegende Autos quasi aus der Luft zu fangen und auf den Boden abzusetzen, was da für G-Kräfte wirken, was da für Gewichte hinter sind. Ich meine, das Einfachste, was man noch in den aktuellen Marvel-Verfilmungen gesehen hat, ist, dass er den Schwung vom Winter Soldier mit seinem mechanischen Arm, dass er den abfängt und ihn so anguckt, du hast einen mechanischen Arm? Das ist ja cool. Und der Winter Soldier nur so, what the fuck, das hat nicht mal Steve geschafft, so einfach nach dem Motto. Also Spider-Man hat Kraft ohne Ende. Wenn der einen normalen Street-Gangster, wenn der den hauen würde mit seiner vollen Kraft, der würde den zu Konfetti machen. Entsprechend, ja, klar, Spider-Man kämpft nicht mit seiner vollen Kraft. Aber ich meine, das hat jetzt mit dem Gameplay an sich auch nicht wirklich zu tun, weil darüber entscheiden wir dummerweise nicht. Wir können uns nicht entscheiden, haha, weißt du was, ich drehe jetzt mal den Regler hoch. Ich hätte jetzt mal Bock so auf 100% Spider-Man. Weil dann hast du da plötzlich einen 18-Plus-Titel, den du dann quasi in die gleiche Richtung schieben musst, wie, ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel nennen darf.
Ich glaub, das Alex Mercer
Teil,
Game.
Das Alex Mercer Game, genau. Also der zweite Teil ist, glaube ich, nicht auf dem Index, aber tendenziell. Wer Alex Mercer kennt, weiß, wovon ich rede. Aber das ist dann sind wir in dieser Kategorie Spiel angekommen. Was auch interessant wäre, so ein Ableger von Spider-Man würde ich gerne mal sehen, aber sowas werden wir wahrscheinlich nicht bekommen. Nicht unter Disney, weil das ist jetzt mittlerweile alles Disney und Disney macht alles sehr family-friendly. Sowas wird nicht passieren.
Wobei
ich bin ja immer schon sehr froh, dass wir nicht uns irgendwie bei Spider-Man jetzt da auf eine so Canon-Linie verschießen müssen, wie es bei Star Wars ist, weil das wäre richtig weird. Aber also, du wolltest irgendwas sagen gerade.
Ja, worauf ich auch Bock hätte, ich bin auch ein großer Fan von den alternativen Spider-Man. Also auch Gwen, Spider-Gwen finde ich klasse, aber
ein Spiel mit ihr, ich hätte so Bock.
Ich hätte auch so, warum machen sie nicht endlich einen Worlds Collide? Also, ne, das Universum ist ja da, es ist ja offen. Dr. Strange könnten so locker ohne das wäre ein fieser Plot. Stell dir mal vor, zum Ende von Spider-Man taucht dann auf einmal Strange auf, weil genau das passiert mit, wie im Film, dass auf einmal das Multiversum aufgerissen wird und er darf dann loslegen und seine Gegenüber.
Sie müssen ja nicht mal so weit gehen. Ich meine, sie haben es ja mit Into the Spider-Verse schon getan. Und da brauchtest du keinen Strange für. Da hast du bloß einen interessanten Ansatz von Kingpin und Doc Ock gebraucht, um das Multiverse aufzureißen. Also, die Ideen sind da, aber ich glaube, das ist spieletechnisch auch so ein bisschen schwieriger umzusetzen, weil du dann ja eventuell zwischen 3, 4, 5 Charakteren wechseln musst oder du hast klassische Missionsaufteilungen, weil ich glaube, es gab schon, oh Gott, wie hieß das Spiel? Es war auch so ein PlayStation 2 Game.
Ich habe vergessen. Das Spider-Man, wo du dann den Ultimate Spider-Man, Amazing Spider-Man, Spider-Man of the Future, Noir Spider-Man,
ja.
Und Kid Spider-Man, glaube ich, hat es. Kid Spider-Man, falls ihr das ist quasi die Vorstufe von Spider-Man in einer jungen Form. Da siehst du dann halt einfach einen Jungen mit Jeans, Sneakern, einer roten diese Baseball-Spielerjacke und dann halt die Spider-Maske auf. Das ist sehr cool. Aber das wollte ich gerade sagen. Und ich glaube, da kommt uns jetzt dieses, dass wir die ganze Zeit nebeneinander sitzen, echt gelegen bei besser Gedankenstütze. Ein volles Game mit Noir Spider-Man würde ich halt auch richtig feiern. Halt wirklich mal diesen anderen Attempt, weil wir haben ja Amazing Spider-Man, der ist dann, oh, guck mal, ein Gegner, ich hau den jetzt mal ein bisschen zu Brei und kleb den an die Wand. Das ist ja bei Noir Spider-Man ist ja eher so Espionage, bisschen Assassin quasi mit drinne, weil es eine wesentlich düstere, wesentlich gewaltvollere Welt vor allem ist. Da hätte ich halt auch mal Bock drauf. Vor allem, ganz ehrlich, die schlechten Sprüche von Noir Spider-Man, ich feier die einfach.
Das Problem ist bloß, dass Noir Spider-Man zu Nische sein wird. Also selbst nach dem Film, den wir jetzt hatten, nach Into the Spider-Verse, der ist einfach zu nischenhaft. Damit wirst du kein AAA-Game raushauen können. Ich glaube nicht, dass Disney jetzt irgendwie so ein bisschen Patte locker macht, um zu sagen, hey, haut doch mal ein Game mit Noir raus. Oder haut doch mal ein Game raus mit, keine Ahnung, der, die wir im Film hatten, mit Penny Parker oder mit Porker, wie hieß der? Peter Porker.
Peter Porker. Also,
auch geil, wäre auch wirklich funny, glaube ich. Aber das ist halt nichts, was du auf einer Major-Plattform wie der PS5, der Xbox Series X oder dem PC haben wirst. Sowas wirst du eventuell als Ableger haben für, keine Ahnung, Mobile oder für was auch immer es gerade für Handhelds gibt. Keine Ahnung. Weil theoretisch spielt die Switch ja irgendwo bei den großen Playern mit, hat aber nicht so viel Leistung, dass es bei den großen Playern mitspielen kann. Deswegen gibt es da auch noch immer so Probleme. Müssen wir jetzt für diese Folge nicht drauf eingehen, aber das ist so das Ding, womit die Switch sich gerade so ein bisschen rumschlägt. Entsprechend, cool wäre es bestimmt, gerade sowas, also was ich richtig feiern würde, weil ich glaube, mit Gwen könnte man es machen, einen vollen Ableger mit Gwen, da hätte ich Bock drauf, weil man dann ja auch quasi ihre Weltperspektive zeigen kann, oder man bringt sie in das aktuelle quasi, wie heißt das Studio nochmal? Ich habe es vorhin gesagt, jetzt habe ich es wieder vergessen. Aber in das aktuelle quasi Geschehen, das Gespann rein von Peter und von Miles, wenn man sie jetzt dann noch mit dazu holt, das würde man irgendwie auch hingedeichselt kriegen. Ich meine, bei Miles haben sie es auch geschafft, da irgendeine in der Story kohärente Lösung für zu finden. Aber einen kompletten Ableger mit Gwen oder nur ein DLC mit Gwen, I don't fucking know. Aber es wäre super, hätte ich richtig Bock drauf. Weil gerade Gwen, auch in ihrem Spielstil, weil sie ja so ein bisschen, also sie ist halt einfach ein bisschen schlanker, ein bisschen zärtlicher. Sie ist wesentlich akrobatischer, das heißt, das Free-Flowen mit ihr dürfte wesentlich interessanter sein oder das Schwingen und so weiter. Und ihr Kampfstil dürfte sich auch ein bisschen unterscheiden. Aber wo wir gerade bei Kampfstil sind, darauf wollte ich vorhin noch eingehen. Ich liebe die Spider-Man-Spiele. Ich liebe, liebe, liebe sie. Und das sind so quasi mit meine All-Time-Favorites, wenn ich mal irgendwie ein bisschen Zeit totschlagen kann und die dann quasi auf der Konsole einfach anmache. Aber ich bin immer noch der Meinung und verurteilt mich dafür, die Batman-Spiele haben es besser hinbekommen. Das Free-Flow-Kampfsystem von Batman ist besser. Weil bei Batman habe ich nicht das Gefühl, immer die gleichen Moves zu machen. Auch wenn das so sein mag, aber weil Batman auf dem Boden quasi zwangsmäßig grounded ist, fühlt es sich mehr an wie so ein richtiger Fight. Weil was ich bei Spider-Man mache, und da müsst ihr mir jetzt quasi, oder da musst du mir sagen und ihr in den Kommentaren, ob ihr das im Zweifel zwar auch so macht, aber bei Spider-Man mache ich immer so 2 Moves. Ich trete die Gegner in die Luft und hau die dann so lange, bis sie quasi wieder auf den Boden fallen. Und dann gehe ich zum nächsten und trete ihn wieder in die Luft und mache das da. Es ist immer das gleiche Moveset. Immer, egal in welchem Kampf. Wenn mehr Gegner kommen mit verschiedener Varianz und so weiter, klar, da muss man sich um die einzelnen Special-Gegner kümmern. Aber wenn du in so einem Encounter bist mit regulären Gegnern, ich trete ihn in die Luft, ich hau den ein paar Mal, eventuell spinne ich ihn dann noch ein, drehe ein paar Mal um die eigene Achse, schmeiße ihn auf den Boden, der klebt, der ist dann nächster. Und das ist ein Konzept, das funktioniert super für mich. Ich kriege damit keinen Schaden, ich kann damit auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Gar kein Problem. Bei Batman fühlt es sich irgendwie so an, als müsste man mehr Kombos nutzen, mehr Tools nutzen und als würden die Kämpfe auch irgendwie ein bisschen dynamischer sein, weil teilweise also ist es total unrealistisch, aber teilweise hast du Batman, der hier hinten gegen einen Typen kämpft und dann drückst du nochmal auf die Schlagtaste, aber weil gerade kein Gegner im näheren Umfeld ist, fliegt der über den gesamten Battle-Schauplatz bis hin zum nächsten und haut dem dann aufs Maul. Weiß ich nicht, irgendwie ist das cineastischer und es fühlt sich nicht so repetitiv an, aber keine Ahnung, wie ist denn deine Meinung dazu, weil das würde mich mal interessieren.
Also, ich finde tatsächlich das System von Spider-Man besser. Also, Batman hat eine unglaublich starke Vorlage gesetzt und mir kann niemand erzählen, dass sie sich nicht daran haben inspirieren lassen. Ich habe tatsächlich nicht so gekämpft. Also, tatsächlich diese Hochschleuder-Fähigkeit habe ich relativ selten eingesetzt. Vor allem habe ich sie dann in Kombination eingesetzt, weil du hast ja nur diesen Drop auf den Boden gemacht zum Einspinnen. Was du aber auch machen konntest, ist diese Gegner benutzen, eingesponnen und sie auf andere Gegner schleudern. Das funktionierte auch. Also ich war tatsächlich mehr am Boden unterwegs mit den Kämpfen. Ab und zu, wenn es zu weiteren entfernten Gegnern ging, dann halt das Schwingen mit reinbringen, gerade wenn es bewaffnete Gegner sind. Aber ich fand halt die Akrobatik, die Spidey an den Tag legt, wenn du halt zwischen den Gegnern hin und her springst. Bei Batman wirkt das so mit, der fliegt durch die Gegend, der macht so einen richtigen Hechtsprung, macht dabei einen doppelten Rittberger, dreht sich nochmal um die eigene Achse, macht eine Pirouette und haut dem nächsten dann halt voll eins auf die 12, während er fast eine Spagat macht, um den Gegner hinter ihn zu treten. Das wirkte manchmal, also, wenn ich mich so bewegen könnte, würde ich jede Art von Martial Art quasi in den Boden stampfen. Jede, egal wie erfolgreich und professionell dort dann jemand wäre, wenn ich so kämpfen könnte wie Batman in den Spielen. Bei Spider-Man fand ich das halt geil, dadurch, dass wir wissen, welche Kraft er hat und wie er auch seinen eigenen Körper beschleunigen kann, wirkt das Ganze, wenn er zwischen einer großen Distanz, ich muss jetzt ja so machen, weil sonst bin ich aus dem Bild, eine größere Distanz überbrücken will, er macht ja diesen Satz gerne mal und rollt sich dann über die Schulter ab und springt dann wieder nach vorne, um den Gegner anzugreifen. Diese Animation wirst du wahrscheinlich seltener gesehen haben, weil du halt immer dieses Schleudern machst. Und ich mochte es quasi zwischen den Gegnern dann immer passend hin und her zu springen, die Animation zu sehen, wie sich Spider-Man bewegt, die Akrobatik dahinter. Deswegen habe ich tatsächlich versucht, diese repetitiven Sachen, die unglaublich gut funktionieren und sich auch trotzdem mega befriedigend anfühlen, halt nicht zu nutzen und mehr auf die Varianz zu gehen, weil du schaltest ja mit laufendem Spiel immer neue Kombos frei, dass du zum Beispiel später dann, was eigentlich keinen Sinn macht, aber sie haben es ins Spiel implementiert, gab ja diese Dicken und die konntest du erst nicht durch die Gegend schleudern und all solche Sachen und das ging dann später. Und ich habe mich immer auf die Upgrades gefreut, damit ich noch mehr durch die Gegend wuseln konnte. Und gerade diese Gang-Hideouts habe ich unglaublich gerne gemacht. Erst so quasi so Batman-like oben an der Decke rumklettern, gucken, wen kann ich Feuer aus dem Kampf nehmen mit den Spinnenfäden. Und die Action ging dann los, wenn einer geschrien hatte, da hängt einer! Und dann ging's runter und rein. Ah, da freut ich lasse mich ja selten von Spielen hypen. Aber bei Spider-Man, da bin ich halt schon voll dabei.
Verstehe ich nur zu gut, muss ich dir sagen. Also wie gesagt, das Ding werde ich mir auch auf jeden Fall holen und zwar vor dem Titel, über den wir nachher noch sprechen werden, aber den werde ich mir definitiv holen und das Ding wird hoch und runter gezockt werden, weil ich glaube auch den ersten Teil und Miles Morales habe ich jetzt in Kombination vielleicht schon 5-6 Mal durchgespielt, einfach bloß, weil das halt mein Good-Time-Favorite-Game. Genauso wie gesagt, ich habe es in dem BTS, falls das nicht kaputt gegangen ist, wegen Internetproblemen vorhin, habe es in dem BTS vorhin schon mal angesprochen, die Games von Insomniac, jetzt ist mir auch das Studio wieder eingefallen, also die Spider-Man-Games von Insomniac und die Games von Sucker Punch, also in diesem Fall die Infamous-Reihe und der Ghost of Tsushima, das sind alles so Games, die fallen für mich in so eine Comfort-Zone rein. Die kann ich jedes Mal hoch und runter spielen und es wird mir nicht langweilig. Entsprechend, ich freue mich darauf, dass da neues Futter kommt. Ich bin richtig, richtig hyped. Ich habe leider kein Geld mehr für diesen Monat, dass ich mir das holen könnte. Aber nächsten Monat, ich glaube, quasi sobald Gehalt drauf ist, nächsten Monat direkt, zack, rein, Spider-Man 2, gib ihm.
Mit dem großen Geld ist da.
Lohn ist da. Da gibt es einen ganz furchtbaren Song, den dann immer hoch runterläuft. Aber gut, ich glaube, wir haben eine gute Zeit damit überbrückt, über Spider-Man zu sprechen. auch wenn wir quasi kaum was über das kommende Spiel quasi gesagt haben, aber ich meine, es ist ja auch noch rauskommend für uns an diesem Moment. Für euch, die ihr jetzt diese Folge hört, ist das Ding seit einem Tag draußen, wenn ihr es direkt zum Release hört. Entsprechend wisst ihr vielleicht schon ein bisschen mehr darüber, aber für uns ist alles noch Hörensagen und Spekulation und das, was die Presse sagt.
Das wird so schwer.
Ja, so viel.
Aber es wird so schwer, das zu dodgen. Es wird so schwer, das zu dodgen, weil alle, ganz Twitch wird Spider-Man spielen. Du kannst nirgendwo mehr reinschauen. TikTok wird voll damit sein. YouTube, die Shorts werden einen bombardieren. Es wird so unglaublich schwer zu dodgen, aber ich werde es versuchen. Was ich momentan sehr, sehr stark dodge, weil es ja auch schon einige spielen, ist halt, wie gesagt, wie Patsy schon sagte, der nächste Titel, während ich ihm ins Wort gefallen bin. Aber ich möchte auch mal dazwischen kommen.
Nein.
Ich halte ihn einfach mal ganz sporadisch so in die Kamera. Wir reden hierüber. Es gibt ein Back to the Roots im Universum von Assassin's Creed mit Mirage, mit einem Charakter, wo man sich halt, glaube ich, sehr, sehr gespaltener Meinung ist. Mhm. Also ich muss sagen, ich mag Basim nicht. Ich halte Basim für ein absolutes Arschloch. Ich muss es so aussprechen.
Ja.
Was ich mich frage, und das ist für mich ein Rätsel, spielen wir jetzt Basim, während er im Animus ist und seine eigene Erinnerung quasi auffrischt? Oder sind wir diesmal wirklich in der Zeit unterwegs, weil das wäre mal was komplett anderes. Das wäre mal eine
andere Frage beantworten?
Nein, sollst du natürlich nicht, weil du hast da definitiv mehr Informationen. Für mich wäre das ein Spoiler. Ich weiß auf jeden Fall nur von den Leuten, die davon schon gesprochen haben, die gesagt haben, sie haben noch keinen Animus gesehen. Also gibt es da Möglichkeiten, dass wir vielleicht die Geschichte von Basim erfahren werden, zu dem Zeitpunkt, wo er noch nicht weiß, Spoiler, aber Valhalla ist jetzt auch schon ein gutes Stück her, dass er Loki ist. Das könnte tatsächlich sehr interessant werden, wenn auf einmal so der Move ist, ne, er ist ein junger Assassine, klettert die Rangleiter in der Gilde empor. Ich weiß nicht, ob es müsste ungefähr fast, mehr ist, glaube ich, nicht viel Zeitdiskrepanz zwischen Alter ihr und ihm, ne? Es ist dasselbe nicht Jahrhundert, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man auf ihn treffen wird oder ob das nach den Geschehnissen ist. Ich habe das noch nicht so ganz im Kopf. Aber das werde ich ja im Spiel erfahren. Das ist ja das Geile. Die Assassin's Creed-Spiele haben eigentlich trotzdem immer eine recht gute Story. Die alten Teile, Origins, Odyssey, Valhalla und sowas, muss man quasi die Kernstory als Bündel sehen. Sonst kommt man da wahrscheinlich durcheinander, weil die Welten einfach gigantisch sind. Ich freue mich darauf, mal wieder kein Big Open World zu haben, sondern wirklich auf einen Sektor beschränkt zu sein, obwohl dieser Sektor wahrscheinlich auch groß genug wird. Es ist Bagdad, es ist nicht mal gerade so eine kleine Stadt, konnte man damals wohl schon als Metropole bezeichnen. Ich bin auf die neuen Fähigkeiten gespannt. Ich bin gespannt auf die Charakterentwicklung von Basim. Ob ich vielleicht anfange, ihn zu mögen? Ich wag's momentan noch so ein bisschen zu bezweifeln, aber es wäre vielleicht mal eine Erfahrung, jemanden einen Charakter zu spielen, den man vielleicht nicht so mag. Und vielleicht ist es ja eine Leidensgeschichte. Nicht, dass man sich jetzt an diesem Leid erfreuen will, sondern dass man vielleicht versucht, diese Struggles näher zu bringen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es ist der erste Titel, den ich auf der PS5 spielen werde. Ich habe sie ganz frisch ergattert. Ich bin mega happy darüber. Ich hätte nur nicht gedacht, dass sie so groß ist. Also ich habe schon gewusst, dass sie groß ist, aber ich habe sie ja immer nur in Aufnahmen gesehen und noch nicht so in Natura. Ja, ich darf mein Büro jetzt ein bisschen umbauen, damit das alles wieder vernünftig ist, weil das passt mir nicht so. Aber was sagst du zu Mirage?
Kann ich dir gleich sagen. Ich möchte kurz noch einmal darüber ranten, dass einerseits man bei Ubisoft, gerade bei Assassin's Creed Spielen, immer die ganze Reihe an DLC spielen muss, damit man bloß nichts verpasst. Größter Abfuck in der gesamten Spielindustrie, was DLC-Politik angeht, zumindest meinerseits, meines Empfindens nach. Es mag da draußen irgendwelche Nischentitel geben, wo das anders ist, aber wenn ich in Valhalla mit irgendwas konfrontiert werde, was mit Artefakten zu tun hat und was plötzlich irgendwelche Charakterentwicklungen der Protagonistin in der Gegenwart voraussetzt, dass ich dadurch dann gezwungen bin, einen DLC vom Vorgängertitel zu spielen, weil ich das sonst nicht verstehe, weil ich die Verbindung nicht habe, größter Abfuck. Also bitte Ubisoft, das kann nicht sein. Sowas kann man nicht verlangen. Und B, ich sag mal so, Mirage ist dummerweise als DLC konzipiert worden für Valhalla, was einerseits dem Spiel zugutekommt, weil es kürzer ist, weil es kleiner ist, weil ich bin einer der größten quasi Befürworter davon, dass ich gesagt habe, ey, Ubisoft, ich habe keinen Bock mehr auf diese unglaublich großen, aber leeren DLCs, diese leeren Open Worlds. Ich will kein Origins oder Odyssey oder Valhalla mehr haben, wo ich rumrenne und quasi nichts zu tun habe oder irgendwelchen absoluten sinnfreien Shit zu tun habe. Bisschen wieder mehr straight to the point, kleineres Areal, back to the roots. Und back to the roots kriegen wir mit Assassin's Creed Mirage. Wie Spike gerade schon angedeutet hat, es spielt ungefähr in der gleichen Epoche wie damals Assassin's Creed 1 mit Altair. Fun Fact, ihr könnt sogar so einen komischen Filter aktivieren, der Nostalgie-Filter. Dann sieht das ganze Game plötzlich auch wie so ein bisschen bläulich-gräulicher aus. Sieht es wirklich aus, als würdet ihr quasi Assassin's Creed 1 spielen. Kann man machen, muss man aber nicht zwingend. Das Ding ist, es von den Sachen, die ich jetzt gehört habe, und ich versuche alles Mögliche an Spoilern irgendwie zu umschiffen, weil ich möchte es ja nicht kaputt machen, aber es, also die Steuerung soll sehr stark Valhalla ähneln, was ein Problem ist, wenn man überlegt, dass die Spiele im Kern komplett anders sind. Bei Valhalla hast du so quasi ein Button macht alles. Ich drücke einen Button für Rennen, für Klettern, für Springen, für alles. Und wenn man sich so ein bisschen daran erinnert, wie Assassin's Creed 1 und 2 funktioniert haben, da hattest du eine Steuerung für Rennen, dann musstest du einen zusätzlichen Button drücken für Klettern. Das heißt, wenn du quasi gegen eine Wand gerannt bist, dann ist Ezio oder Altair halt die ganze Zeit so gegen die Wand gerannt und konnten nichts machen. Aber wenn du den Klettern-Button gedrückt hast, bist du geklettert. Entsprechend, wenn du den Klettern-Button doppelt gedrückt hast, konntest du auch abspringen von der Wand, an der du gerade hingst.
Was nie gut funktioniert hat.
Ja, aber es war drin. So, die Funktion gab es. Du konntest auch entscheiden, dich von der Kante quasi loszumachen und im Fallen wieder an eine neue Kante zu greifen. All diese Movement-Sachen sind in Mirage nicht drin, weil sie eben eins zu eins die Movement-Steuerung aus Valhalla übernommen haben. Was Problem ist, weil du merkst, laut Testberichten, dass, wie gesagt, ich habe es ja selber noch nicht gespielt, du merkst laut Testberichten eben, dass du immer auf von Entwicklern vordefinierten Pfaden läufst. Also es gibt nicht dieses, ich laufe jetzt hier lang und springe von dem nach auf dieses, weil ich für mich achte, dass das Sinnvollste ist, sondern du hast halt dieses typische aus Assassin's Creed 1 und 2. Du hast irgendeinen Pfad, da hängt dann ein weißes Tuch drüber und du weißt, okay, da ist ein weißes Tuch, da muss ich jetzt klettern. Oder da ist ein Mast und da hängt irgendwie ein Seil dran, über dieses Seil muss ich jetzt laufen. Und das sind auch nur diese Pfade, die dich zum Erfolg bringen. Alles andere ist immer so ein bisschen stark mit Komplikationen verbunden. Und das stört mich sehr, muss ich sagen, weil es für mich so ein bisschen dieses Rückkehr zur alten Formel zerbricht, weil wir, ich will es nicht sagen, dass es lieblos ist, weil ich habe es noch nicht gespielt, das kann ich noch nicht sagen, aber wir nehmen die alte Formel, aber wir nehmen auch das aktuelle Gerüst und die harmonieren nicht so ganz miteinander. Und was auch sehr interessant wird, wird sein, dass wir von diesem Approach, gerade wenn ihr nur Origins, Odyssey und Valhalla gespielt habt, wir gehen komplett von diesem Approach weg, dass mit Schwert und Schild reinstürmen in eine Festung uns zum Sieg verhilft. Weil Mirage wird sehr viel auf Schleichen setzen, sehr viel auf Stealth-Gameplay, so wie es einen Assassine in der Zeit, wenn er sich nicht selbst opfern will, auch hätte tun müssen. Weil die Wachen sind immer in der Überzahl. Und im Zweifel haben sie eine bessere Ausrüstung als du, bessere Rüstung, weil du läufst in einer weißen Robe rum. Wie sehr soll dich so ein bisschen Leinenstoff schützen? Entsprechend geht man als Bassim auch relativ schnell zu Boden, wenn man genug Schläge kassiert. Ich bin gespannt, was die aktuelle Assassin's Creed-Generation dazu sagt. Denn wie gesagt, es gibt bestimmt Leute da draußen, die mit Origins, Odyssey und Valhalla an Assassin's Creed rangeführt wurden. Und die kriegen jetzt quasi ein Back to the Roots und denken sich, was zum Teufel, welche Roots? Weil die werden 2007 nicht das erste Assassin's Creed gespielt haben. Ich bin gespannt, weil für mich erfüllt es irgendwo die Hoffnung, dass Ubisoft das Potenzial erkennt von, es muss nicht immer größer, größer, größer werden, sondern ab und zu ist kleiner auch mal gut und ein bisschen besinnen auf die Ursprünge der Reihe. Aber wenn es eben nur ein DLC war, den wir jetzt ein bisschen aufgepustet haben, wie so ein Ballon, den man für eine Party ein bisschen zu groß gepustet hat, dann neigt es eben auch dazu, um bei der Metapher zu bleiben, dass dieser Ballon schnell platzen kann. Und dafür habe ich so ein bisschen Angst. Also die Reviews sind nicht schlecht, Steuerung soll sehr hakelig sein, es soll quasi so ein bisschen den den Anschein haben, dass man eben merkt, dass es mal ein DLC war und jetzt ein bisschen aufgepustet wurde für das, was wir jetzt kriegen. Aber die Inszenierung und die Story sollen ansprechend sein. Entsprechend bin ich gespannt. Aber ja, wie gesagt, du hast dich ja noch nicht so groß damit beschäftigt, weil du ja quasi wirklich völlig unbeeinflusst reingehen willst, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich kann das halt nicht. Ich muss mich mit sowas beschäftigen, weil das ist quasi mein Hobby, das ist mit eins der einzigen Hobbys, die ich nachgehe, ist das, auf dem Laufenden bleiben mit Gaming und mit Tech. Und gerade wenn es um eine Reihe geht, die mich so interessiert wie Assassin's Creed, dann muss ich das alles inhalieren und konsumieren. Ich kann da nicht anders. Aber damit wir jetzt nicht darüber quasi diskutieren müssen, was im Mirage passiert oder vielleicht auch nicht passiert, weil wir es beide noch nicht gespielt haben, was ist deine Meinung zu diesem Ganzen, das Volk, das vor uns kam und mit Valhalla, mit der Lore und dem Götterglauben, der damit reinkam? Denn ich habe dazu spätestens seit Valhalla eine sehr gefestigte Meinung und sie ist keine gute.
Ich finde es auf der einen Seite interessant, die Umsetzung. Vor allem gibt es momentan einige Kanäle, die dieses quasi aufgenommen haben und jetzt religiöse Menschen, haltet euch fest, das wird für euch wie Blasphemie klingen momentan. Es gibt mehrere Talker, die jetzt aus Spaß an der Sache, ne, die meinen das nicht hundertprozentig ernst, aber die zum Beispiel sagen, dass der aktuelle christliche Gott Loki ist, der versucht, Ragnarok abzuhalten. Also ganz, ganz abstrus, weil das auch passen würde mit den vier Reitern, mit Odin und allem drum und dran, weil die Appearance tatsächlich daran angelehnt ist. Ich wollte noch vorweg auf einen Punkt eingehen, bevor ich auf dieses mit den Göttern komme. Das ist ein Punkt, der mich übrigens auch massiv stört, ist, dass man die DLCs gespielt haben muss. Ich habe das Atlantis DLC von Odyssey nicht gespielt.
Same.
Und wir haben unglaublich viele Sachen gefehlt, die dann auf einmal verarbeitet wurden im Spiel und ich da nur einfach nur so saß und what the fuck. Ich habe aber auch nicht Ragnarok 1 und 2 gespielt und ich hoffe halt wirklich sehr, dass das nicht noch ein ausschlaggebendes Kernelement für Mirage ist, weil sonst beiß ich mir in den Fuß vor Wut, weil ich einfach noch nicht dazu gekommen bin, die Sachen zu spielen. Es ist so viel auf dem Spielemarkt und wir als Gaming-Streamer, Gaming-Influencer haben ja auch unsere Spiele und wir haben halt nur begrenzt Zeit. Und DLC hat dann meist natürlich einen leicht schlechteren Stellenwert, auch wenn es nicht so sein sollte. Aber man schaut dann zum Beispiel eher in Richtung des neuen Titels, weil ja auch meist jede Menge Zeit vergeht, bis dann das DLC irgendwann rauskommt. Ja, dementsprechend bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Also wenn jetzt dann auf einmal die dicken Sachen aus Ragnarok da zwischenfunken, dann könnte es echt schon so ein bisschen problematisch werden. Also mit dem Volk, das hatten wir tatsächlich, das zog sich ja schon durch den ersten Teil durch und allem drum und dran, ja. Nur mit anderen Namen.
Ja.
Jetzt haben wir es halt wirklich so, dass es gebrandet haben, muss man ja wirklich sagen, auf die nordische Mythologie. Vorher hatte man ja noch den Spielraum, es hätte alles Mögliche sein können, es kann das Christentum sein, es hätte alles andere sein können mit den Edensplittern. Alte hochmoderne Zivilisation. Aber wenn man dann davon ausgeht, dass es sich um die Asen gehandelt halten soll und die dann ja, irgendwie, ne, ist es irgendwie so ein bisschen durcheinander, ist so ein bisschen, es wirkt für mich sehr paradox, muss ich im Ganzen sagen. Es
wirkt halt für mich so, als hätte Ubisoft einfach angefangen. Also, wir haben so eine grobe Idee, wo wir hingehen wollen mit diesem ganzen Ding, aber es ist auch irgendwie nur so ein Begleitwerk, was wir für das Hauptspiel eigentlich gar nicht richtig brauchen. Und irgendwann haben sie angefangen, einfach da drauf zu stacken. Und dieser Stack ist mittlerweile einfach auch nicht mehr das, was es ursprünglich mal war. Und alles verwischt sich und Grenzen verschwimmen. Und ich finde das irgendwie, muss ich sagen, sehr anstrengend, weil vorher so eine Vorgängerzivilisation hätte ich echt cool gefunden. So nach dem Motto, wir sind gar nicht die ersten Menschen, die auf der Erde gelebt haben. Wir sind quasi die Nachfolger. Und die vor uns haben quasi eine Sonnenapokalypse erlebt und wir müssen das jetzt quasi verhindern, was ja auch der Grund ist, weswegen es dann unseren lieben Desmond nicht mehr gibt. Da auch ein leichter Spoiler, aber darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, als wir über Assassin's Creed gesprochen haben. Aber diese Storyline fand ich cool, die fand ich intriguing. Und da kam halt auch die Erklärung her, warum es Artefakte in der Welt gibt, die so außerirdisch wirken, einfach weil es vor uns eine technologische Zivilisation gab, die sowas entwickelt hat. Und jetzt sagen wir vermischen das aber mit den Asengöttern. Und die Asengötter, zumindest in meinem Verständnis von nordischer Mythologie, sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie irgendwelche hochtechnologischen Artefakte gecraftet haben, eventuell irgendwie magische Artefakte, aber auch da, keine Ahnung, es ist alles irgendwie so ein bisschen weird. Und dass man dann in Valhalla irgendwie Odin verkörpert hat und Basim Loki ist, das ist auch alles so durcheinander gewürfelt, weil jetzt spielst du Assassin's Creed Mirage, du bist im Bagdad von 1100 und oder so, aber du bist theoretisch der wiedergeborene Loki. Und haben wir übrigens auch vergessen, dass es in Assassin's Creed 4 Black Flag die Wiedergeborenen gab, oder wie die heißen, die Weisen, die immer wieder und immer wieder geboren werden, die keinerlei Relevanz hatten in irgendeinem Spiel danach. Es ist alles so weird und so durcheinander.
Ich habe übrigens eine Theorie zu Black Flag. Der Weise, den man da ja suchen musste, war ja der Sehende.
Ja.
Weißt du, wer der Sehende ist?
Sag jetzt auch nicht wir.
Auch genannt der Wütende. Der Grimm. Der Donner. Odin. Wenn man mit den Wiedergeborenen da so aufbaut, vor allem, sie haben sich ja, also, was ich wiederum cool war, ist, dass sie diese Vision, die Desmond hatte von der Technologie, so ein bisschen down gegradet haben, mehr so dieses nicht Biomechanik, das wäre schon wieder zu viel, aber halt diese Kombination aus Technologie, Natur und Magie, das sah schon ganz cool aus, wie auf einmal dann halt dieser Tisch, der gezeigt wurde, wo sie dann halt ihr DNA und ihre Persönlichkeit und alles halt in diesen Genpool, in den Baum quasi gepflanzt haben. Das sah ja halt schon ganz anders aus als die Grafiken, die wir zum Beispiel in der Ezio-Trilogie hatten, ne, mit der Flucht.
Wobei es da aber auch durcheinander geglitscht ist, wenn du dich richtig erinnerst. Also du hast sie teilweise in diesen hochmechanischen Anzügen gesehen und dann wieder in ihrer traditionellen Kluft. Also allein das war schon so verwirrend für mich und so unschlüssig, weil was ist es denn nun? Ist es eines, ist es das andere, ist es beides gleichzeitig ergibt wieder für mich keinen Sinn? Ist es die Wahrnehmung desjenigen, der es in dem Moment sieht? Ich habe keine Ahnung, es ist einfach
also, weird. Ich gehe davon aus, das ist tatsächlich angeteasert worden, dass es so ein bisschen mit der eigenen Wahrnehmung zu tun hat. Aber diese Initiation, wo sich dann Loki reingeschlichen hat, weil den wollte man ja logischerweise draushalten, weil der nur für Stress sorgt. Er ist ja auch übrigens der Initiator von Ragnarok, weil er einfach sich gedacht hat, ich kill jetzt einen anderen Gott. Da hatten sie ja auch dieses Moderne an und haben dementsprechend dann halt das initiiert. Aber es ist halt wirklich sehr, 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 sehr durcheinander. Ich bin gespannt, wie sie das regeln werden. Bleibt abzuwarten, muss ich einfach sagen. Und ich sehe gerade, und ich spreche es jetzt halt so an, weil es lässt sich jetzt nicht ändern, das Internet ist weg, ich versuche hier mal zu pausieren, was anderes kann ich gerade sowieso nicht. Auf dass das Internet jetzt weiter mitmacht, diesmal ist das Problem bei mir, wir versuchen jetzt schon seit bestimmt 20 Minuten weiter aufzunehmen. Ich weiß nicht, was ich in der Zeit zuletzt gesagt habe, außer dass man Basim raushalten wollte, aber irgendwas habe ich noch gesagt, ich weiß es nicht, ich werde es dann in der Aufnahme sehen. Und ihr werdet sehen, ob wir es drin gelassen haben oder ob ich es rausgenommen habe. Ich würde aber sagen, es bringt nichts, jetzt versuchen, sich zu erinnern, dass wir zum nächsten Spiel übergehen. Und das kann ich ganz, ganz kurz anschneiden. Ich denke mal über das letzte, was der größte Titel quasi dann auch ist. Da kommen wir dann gleich zu. Ein Spiel, das ich im ersten Part genannt habe, auf das ich gewartet habe, dass es endlich rauskommt, weil es eigentlich schon letztes Jahr erscheinen sollte. Daymare 9096 Sandcastle. Die Vorgeschichte zu Daymare 9098. Ich hab's gespielt, ich hab's durchgespielt. Ich fand's sehr solide, was sie gemacht haben. Es gab natürlich wieder einige Sachen, wo ich komplett getiltet bin, weil ich die Entwicklerentscheidung nicht verstanden habe. Alles in allem aber ein sehr solides Spiel, was wirklich einige Fragen für 9098 beantwortet, gerade wenn es um bestimmte Charaktere geht. Ich bin schon gespannt, was das Studio als nächstes rausbringen wird. Aber wer Resident Evil mag, wer die Spiele mehr so aus der klassischen Shoulder-View mag, wie man es so bei Revelations hatte, nicht so actiongeladen wie bei Resident Evil 2, 3 und 4, obwohl 4 muss ich immer noch spielen. Das Remake, das wird sich dann noch zeigen, wie meine Meinung da ist. Aber klare Empfehlung und kostet auch gar nicht so viel. Aber ich würde sagen, solange das Internet mitmacht, gehen wir jetzt noch zum letzten Titel. Patsy hat die Vanilla-Version davon definitiv schon gespielt, mit all seinen Ecken, Kanten, Macken, Bugs und sonstigen Sachen. Und da ist was Neues gekommen, kommt.
Ist gekommen. Ich kann es mal ganz kurz abreißen. Also es geht um Cyberpunk 2077 und in diesem Fall um den DLC Phantom Liberty. Beides ist logischerweise, also der Hauptteil ist schon draußen und der DLC ist auch seit kurzem erhältlich und soll ein absoluter Knüller sein. Also storytechnisch richtig genial. Cyberpunk hat sich seit dem Update 2.0 komplett umgekrempelt. Sie haben den Combat verbessert, sie haben den Skilltree verbessert, sie haben Dinge hinzugefügt, wie was Leute seit Release wollten, dass man so ein Polizei-GTA-Verfolgungssystem hat, das ist jetzt drin. Es gibt Vehicle-Combat, es gibt sogar Fahrzeuge, die dann fest montierte Waffen haben werden. Es gibt endlich die Änderung, dass unsere eigenen Implantate unseren Rüstungswert bestimmen und nicht mehr das komische Leoprint-Shirt, was man irgendwo in der Ecke von einem Club gefunden hat. Das heißt, man kann endlich rumlaufen, wie man will, ohne dass es seine Stats beeinflusst. Es gibt den Humanity-Wert, den wir damals aus den ersten Trailern gesehen haben. Der hat es ins Spiel geschafft. Also so viele Änderungen, die das Hauptspiel alleine schon quasi auf ein neues Podest gehoben haben. Und Phantom Liberty soll dann nochmal quasi noch eine extra Schicht an Extravaganz geben, die dieses Spiel letztendlich dann, um GameStar zu bemühen. Ich glaube, das Ding, also Phantom Liberty alleine hat, glaube ich, eine 90 kassiert in der Wertung. Lass mich mal ganz kurz hinspringen. Oder auch nicht, weil mein Browser sagt, er hat keinen Bock mehr da drauf. Darf ich bitte auf euren, ich darf hier nichts mehr anklicken aus irgendwelchen Gründen. Aber tendenziell, glaube ich, war es eine 90. Und das Hauptspiel an sich weiß ich jetzt gar nicht, werde ich jetzt aber auch gerade mal nicht eben recherchieren. Das können wir vielleicht dann im Editen oder so noch reinpacken. Aber die Bewertungen des Spiels sind halt so nach oben gegangen seit Update 2.0 und der DLC, der jetzt draußen ist. Und ich weiß für mich, ich besitze das Spiel, das Hauptspiel ja für einen PC. Und wie Spike gerade schon meint, ich habe die Vanilla-Version davon gespielt. Für mich relativ wenig Bugs, relativ wenig Einschränkungen, aber weil ich damals ein relativ gutes System hatte, als das Spiel rauskam. Wie gesagt, das ist jetzt 2 Jahre oder so her. Da lief es bei mir relativ rund. Aber ich werde mir das Ding wahrscheinlich in einem kompletten Bundle mit DLC nochmal für die PS5 kaufen und dann im Stream durchruppen, weil gerade mit den Änderungen von 2.0, ich meine, die Story ist immer noch die gleiche. Also wer sich irgendwelche Hoffnungen gemacht hat, dass 2.0 auch irgendwas an der Story ändert, die ist immer noch die gleiche. Aber das Gameplay ist eben drastisch, in Anführungszeichen, drastisch anders. Man kann ganz andere Wege gehen. Der Spielstil beeinflusst jetzt aktiv, in welche Skilltrees man voranschreitet und so weiter. Also im Grunde haben sie jetzt das wirklich eingeführt, was sie uns damals alles versprochen haben. Und deswegen habe ich richtig Bock, das Game nochmal in seiner neuen Performance und in seinem neuen Glanz zu erleben und dann direkt auch noch natürlich den DLC Phantom Liberty mit dazu zu holen. Was aber dummerweise auch ein Mid-Game-DLC ist. Ne? Also man muss, wenn man das Spiel dann spielt, man hat den DLC, muss man das an der richtigen Stelle in der Story dann quasi mit hinzufügen. Das ist nichts, was man einfach mal so nach der Story abschließen kann. Weil wer das Ende von Cyberpunk kennt, der weiß, dass das mit eventuellen Komplikationen verbunden ist. Aber ja, entsprechend ist das ein Komplettpaket, was, glaube ich, mit auf der PS5 wahrscheinlich mit so, keine Ahnung, 70, 80, 90 Euro dann zugute schlägt. Aber dieses Geld bin ich bereit auszugeben, einfach bloß, weil Cyberpunk mir in meinem ersten Durchlauf schon gut gefallen hat. Und die Änderungen, die ich gesehen habe, die sie jetzt gemacht haben, die machen so viel Lust auf mehr. Und Phantom Liberty soll in die Richtung von so einem Spionage-Thriller gehen. Und ich glaube, also wenn es eine Richtung gibt für ein Cyberpunk-Game, was irgendwie sich überlegt, wo kann es jetzt noch Storyfetzen herziehen, ein Spionage-Thriller, wo wir von lauter Super-Corporations umgeben sind, es bietet sich an. Es ist einfach das Icing auf dem Cake. Das ist, oh.
Ich habe gerade Preis recherchiert. Das Basisspiel kostet 49,99. was, finde ich, für die Konsole ein absoluter Schnapper ist. Und die Bundle Edition mit Phantom Liberty kostet 69,99. Also
Schnapper.
Für PlayStation-Verhältnisse, wo man mittlerweile zwischen halt 79 und 89 Euro rechnen muss, weil es ja auch diese Preiserhöhung wegen den Lizenzierungen gegeben hat, ist das wirklich günstig. Fun Fact nochmal hierzu, für die, die denken, das wäre ein Vollpreistitel. Nein, ist es nicht. Die Standardversion, also diese hier, die Deluxe Edition hat sich für mich nicht gelohnt, ist ein digitales Artbook bei und ein paar Skins, also Klamotten, die würde 69 Euro kosten. Also
für die drei Audio-Listener, die wir noch haben, er hat gerade Mirage in die Kamera gehalten.
Ja, obwohl man ja mittlerweile jetzt auch, die meisten schauen ja hören über Spotify zu, habe ich gesehen. Also da könnt ihr uns auch sehen. Also wenn ihr dann kurz aufs Smartphone schaut, dann könnt ihr euch das nochmal ansehen, wie ich das Spiel in die Kamera halte. Fokuspunkt ist bei uns ja mittlerweile halt das Video, der Videocast an sich. Aber ja, also für den Preis werde ich da definitiv demnächst zuschlagen. Ich meine, ich habe auch noch Demon's Souls vor mir, das wird auch noch ganz wild. Aber jetzt ist halt Gönnung angesagt, was die PS5 angeht, weil jetzt kann ich sie endlich, die Spiele, die ich spielen will seit langem schon, wo ich die ganze Zeit versucht habe, immer drum rumzuschiffen mit anderen Titeln, jetzt ist es dabei. Und bei mir mit ganz oben steht definitiv Cyberpunk. Ich bin großer Fan allgemein vom Stil des Techware, was da halt sehr, sehr viel getragen wird in Cyberware. Ich finde die Thematik rund um Augmentations sehr, sehr geil. Deswegen habe ich auch Deus Ex unglaublich gerne gespielt. Und dadurch, dass ich jetzt frisch einsteige demnächst in diese Spielwelt, habe ich halt schon diese ganzen Änderungen mit den psychischen Problemen, die mit den Augmenten beigehen. Ich habe die Full Experience, die andere jetzt vielleicht weniger haben, weil sie zum Beispiel noch mal von vorne anfangen müssen, um dann halt an den perfekten Punkt zu kommen für das DLC. Und bei manchen Quests vielleicht sagen, oh, muss ich die jetzt schon wieder spielen, wie man das halt so bei jedem Spiel hat. Ich bin sehr gespannt auf den ersten Eindruck vom Spiel und vor allem, wie es auf der PS5 dann jetzt performen wird. Aber ist ein Titel, der steht bei mir dieses Jahr ganz, ganz hoch auf der Liste. Ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr noch schaffen werde, ihn zu spielen, aber ich werde es mir dieses Jahr definitiv noch kaufen. Und wenn es nur dafür ist, dass ich es dann halt als Ausgabe verbuchen kann. Aber dann ist es da, wenn ich die Möglichkeit habe, es zu spielen.
Klingt nach einem Plan. Also wie gesagt, bei mir wird es auch so aussehen. Ich glaube, bei mir ist Marvel Spider-Man höher im Ton, weil es was Neues ist. Und weil ich die Spider-Man-Spiele halt wirklich gut finde. Aber Cyberpunk werde ich mir auch nur als Gesamtbundle kaufen. Einfach bloß, um auch die Änderungen zu erleben, wie jetzt der Schritt ist, von Update 1 auf Update 2.0. Und ich höre euch jetzt in der Theorie schon schreien, du hast es doch für einen PC, warum updatest du nicht einfach und kaufst dir das DLC da? An sich vollkommen auf eurer Seite. Das Problem ist bloß, ich will es dann im Zweifel auch streamen. Und wenn ich streamen will, dann werde ich das jetzt in der Qualität, in der ich es streamen will, nicht hinkriegen mit der Maschine, die ich habe, gleichzeitig den Stream zu wuppen und das Spiel in der Qualität, wie gesagt, in der ich es gerne hätte, das zu übertragen. Das wird nicht funktionieren. Deswegen muss ich da dann so gesehen in den sauren Apfel beißen und das nochmal, das Hauptspiel nochmal kaufen bei Sony über die Konsole. Es tut mir ein bisschen weh, was heißt ein bisschen, es tut mir sogar sehr weh, weil das sind halt dann insgesamt, wenn man den DLC rausrechnet, weil den müsste ich ja so oder so kaufen, sind es nochmal 50 Euro. Aber was willst du machen? Ich will das Game im Stream haben und dafür muss ich es dann auf der PlayStation besitzen oder mir neue PC-Parts kaufen. Und wir wissen alle, dass das teurer ist als 50 Euro. Entsprechend ist ersteres ein bisschen sinnvoller. Aber ja, also bevor ich mir hier irgendwie eine 4090 in meinem PC dübel, damit ich dann gleichzeitig Cyberpunk auf guten Einstellungen und im Stream und sowas haben kann, ich glaube, da bezahle ich das Hauptspiel lieber nochmal auf der PlayStation 5. Das ergibt ein bisschen mehr Sinn.
Ja, vor allem theoretisch wäre es dann bei im Fall Cyberpunk, weil das Ding halt wirklich grafikhungrig ist. Und ja, Grafik ist Bonus, aber wenn man halt Grafik hat, dann möchte man auch Grafik nutzen. Und ich glaube, Cyberpunk ist so ein Spiel, das ist eher so Dual-Setup-mäßig, dass man halt wirklich eine Maschine hat, die sich rein um das Spiel kümmert. Und die andere, die sich ums Encoden kümmert. Aber das aufzustellen und mal ehrlich, für uns in unserem Segment, bei unserer Reichweite, die Mehrkosten durch ein zweites System, alleine an Strom, die möchte keiner von uns beiden wirklich wuppen. Da ist eine Konsole tatsächlich die bessere Wahl. Das ist auch der Grund, warum bei mir irgendwann die Series X noch Einzug halten wird. Da ist jetzt noch keine Pro-Variante oder sonst irgendwas angekündigt. Ein Glück. Und dann werde ich auch wieder mehr auf die Konsolen switchen, was die Spiele angeht. Einfach, um das System zu entlasten. Das wird Patsy wahrscheinlich genauso sehen. Damit wir als Creator euch bessere Qualität bieten können. Weil wir bottlenecken an irgendeinem Punkt immer. Und das heißt, wir müssen Kompromisse eingehen. Das heißt, Grafik runterschrauben oder Performance runterschrauben, Encoding minimieren, was dann zu Fragmenten führt. Für die, die jetzt nicht wissen, was Fragmente sind. Ihr seht hinter mir dieses Gekrissel. Stellt euch das in größer vor und in ganz komischen Farben mitunter, gerade bei schnellen Bewegungen, wenn sich dann halt so Blöcke bilden, die halt überhaupt nicht in das Spiel passen und ihr quasi Punkte habt, die wirken, als wäre das jetzt 480p, obwohl das der Rest vom Spiel halt auf 1080p oder höher läuft. Und das möchten wir vermeiden. Dementsprechend, ja, für Patsy ist es halt wirklich der saure Apfel, das nochmal neu zu kaufen. Aber ich denke mal, den Spaß wird es dann nicht schmälern. Und es ist mal wieder ein schöner Titel, wo dann halt auch die PlayStation, die ja auch nicht wenig gekostet hat, dann endlich mal wieder zum Einsatz kommt.
Ja, endlich mal wieder. Also ich habe sie ja schon regelmäßig im Einsatz. Aber ich meine, das beste Beispiel, wo PC-Bottleneck und Stream gerade bei mir einhergehen, ist mit Baldur's Gate 3, was ich ja aktiv streame. Das habe ich für einen PC geschenkt bekommen von meinem Core-Partner, mit dem ich es auch zusammen spiele. Und da muss ich halt wirklich auf Low oder Medium gehen, damit ich das Spiel überhaupt vernünftig übertragen kann. Wo er dann meinte, das Game sieht in deinem VOD so blöd aus im Vergleich zu meinem. Und ich so, ja, es tut mir leid. Ich kann es nicht höher stellen, weil sonst kann ich es nicht streamen. Und ich möchte es bitte streamen. Wo er dann quasi sich so ein bisschen so selbst auf die Füße getreten hat, weil er würde gern, dass ich es hochstelle, aber es funktioniert natürlich nicht. Und er kann irgendwo nachvollziehen, dass ich streamen will. Andererseits kann er auch nicht so ganz nachvollziehen, dass ich es streamen will, weil er mit dieser ganzen Streaming-Geschichte noch nicht so warm geworden ist. Entsprechend ja, das Problem existiert, mit dem sind wir täglich konfrontiert und deswegen so, je mehr Games ich auf die Konsole auslagern kann und entsprechend Last von diesem PC nehme, desto besser. Ja, 50 Euro im Vergleich zu einer neuen Grafikkarte sind dann doch, wie gesagt, die wesentlich weisere Entscheidung. Wo wir gerade aber bei finanziell weisen Entscheidungen sind, kann ich eine ganz tolle Überleitung machen. Und zwar an unsere lieben Patreons, die die weise Entscheidung getroffen haben, uns hier finanziell ein bisschen unter die Arme zu greifen. An dieser Stelle vielen lieben Dank an dich, Sebel, und an dich, Dreimling, dass ihr immer noch dabei seid und uns hiermit unterstützt. Wenn ihr auch Bock habt, zu diesen coolen Patreons zu gehören, die hier gerade unten durch den Bildschirm gelaufen sind, dann guckt mal unten in die Videobeschreibung, da ist ein Link für euch. patreon.com/endgegnermedia ist das, glaube ich. Und wenn ihr keinen Bock habt auf ein dauerhaftes Abo oder ihr mit den Zahlungsmethoden, die Patreon euch anbietet, nicht einverstanden sind, dann könnt ihr auch in der Videobeschreibung mal schauen. Da gibt es auch einen Ko-Fi-Link, ist auch das gleiche, ko-fi.com/endgegnermedia, wo ihr einerseits uns eine Sache quasi an den Kopf werfen könnt, einmalig, oder entsprechend mit den anderen Zahlungsmethoden, die Ko-Fi anbietet, da ein Abo abschließen könnt, wenn ihr möchtet. Die Vorteile und die Tiers sind auf beiden Plattformen, soweit ich mich recht entsinnen kann, komplett identisch. Das heißt, ihr verpasst nichts, wenn ihr auf der einen subbt oder auf der anderen. Und auch wenn ihr uns eine einmalige Sache an den Kopf werft, kriegt ihr zumindest die 24 Stunden vor Veröffentlichung der Videos. Das ist also quasi ein No-Brainer, wenn man so will. Aber ja, das war's, glaube ich, für unsere Hype Games Teil 2 für dieses Jahr. Die anderen Games, die wir hier auf der Liste draufstehen haben, die Release irgendwann 2023 drauf haben, die werden wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht mehr erscheinen, da glaube ich nicht mehr dran. Entsprechend können wir sie entweder ins Jahr 24 verschieben oder wir begraben damit unsere Hype-Game-Liste allgemein, weil ich meine, es ist cool, über Games zu sprechen, über die man sich freut, wo man so ein bisschen Hype aufgebaut hat und die man gerne spielen will, aber wenn die sie noch nicht gespielt haben, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir so ein bisschen ins offene Messer rennen, wenn das Spiel dann doch aus irgendeinem Grund kippen sollte, floppen sollte und wir dann quasi so viel Hype aufbauen für uns selber auch, nur um dann eventuell enttäuscht zu werden. Entsprechend glaube ich, wir sollten so eine Folge in nächster Zeit vielleicht eher retrospektiv machen, dass wir sagen, hey, das ist Ende, in diesem Fall dann Ende 24 und wir schauen zurück auf das Jahr 24 und berichten über unsere liebsten Games, die in dem Jahr released wurden, die wir in diesem Jahr gespielt haben. weiß nicht, ob das vielleicht ein besserer Ansatz ist für diese Folge. Weil wie gesagt, ich glaube daran, dass Mirage mir Spaß machen wird. Bei den ganzen Sachen, die ich über Mirage gehört habe, könnte es aber auch noch backfiren. Und da würde ich lieber drüber berichten, wenn ich es gespielt habe und nicht im Vorhinein. Aber ja, wie gesagt, das war's von mir. Spike, ich gebe dir die ausleitenden Worte. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Ja, ich hoffe, ich kriege das Ganze vernünftig geschnitten, weil Internetprobleme und Zencaster läuft dann bei uns beiden immer noch so eine gewisse Zeit weiter und die Nachlaufzeit ist unterschiedlich lang, was ziemlich blöd ist, anstatt dass er dann einfach direkt einen Break macht. Aber gut, so arbeitet das Programm. Eventuell müssen wir irgendwann eine andere Lösung finden mit einem Programm, was dann halt instant pausiert und dort anknüpft. Das wäre für uns einfacher, auch für den Schnitt oder die Synchronisation. Das ist ja auch immer so ein Ding. Auf jeden Fall, ja. Checkt gerne unseren Patreon aus, unser Kofi. Lasst uns definitiv, das ist uns unglaublich wichtig in diesem Fall, wir haben es ja am Anfang der Folge schon gesagt, Feedback da, wie ihr das findet mit Side by Side. Für uns wird es sehr ungewohnt sein. Ich weiß nicht, ob wir die nächste Folge direkt nochmal, dass das auch Pacing Gefühl kriegt bei dem Schnitt. Da müssen wir dann halt schauen, ob wir das so mal 2-3 Folgen dann durchtesten. Dann hat man quasi die Möglichkeit, ein größeres Meinungsbild einzuholen. Dementsprechend gerne Feedback auf unserem Discord-Server. Der ist unten verlinkt, definitiv. Genauso wie unsere anderen Social Media. Und vielleicht für die Nutzer, noch ist es nicht so weit, es dauert noch ein bisschen, die von Twitter weggegangen sind, aber auf dem blauen Himmel, also Blue Sky, schon rumwuseln. Vielleicht bieten wir auch bald die Möglichkeit, sobald Keys frei sind, dass der Endgegner-Account auch dort unterwegs sein wird, dass ihr da dann auch die News bekommt. Weil ich weiß zumindest von 1-2 ZuhörerInnen von uns, dass diese von Twitter halt komplett weg sind und nur noch Blue Sky benutzen. Und da wäre es halt cool, wenn wir die auch erreichen. Und vielleicht können wir uns da sogar eine größere Community aufbauen, weil Twitter ist komplett überlaufen und mit den neuen Regelungen und ja, ist halt sowieso Müll. Was anderes kann man dazu nicht sagen, was da momentan abgeht. Dementsprechend lasst uns gerne Feedback da. War eine spannende Folge mit ein bisschen mehr Dynamik. Wir haben uns immer noch sehr zurückgehalten. Wir wollten an einigen Punkten und haben es dann aber noch nicht gemacht. Aber wir hätten theoretisch die Möglichkeit gehabt, uns ins Wort zu fallen. Bisschen dynamischer. Es ist halt ungewohnt. Vielleicht kriegen wir das noch hin, vielleicht auch nicht. Das ist ein gemeinsamer Prozess, der natürlich auf eurem Feedback beruht. Das habe ich jetzt schon ziemlich oft gesagt, ich wiederhole mich. Das war die 96. Folge des Endgegner-Podcast. Und wir sehen uns dann dementsprechend bei der nächsten Folge wieder. Mit einem hoffentlich mindestens genauso coolen Thema. Also dann, wir sind raus.